Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, liebe Mitglieder der Actio Spes Unica, liebe Gäste aus nah und fern, genau heute, vor 100 Jahren, wurde in Wiesbaden Pfarrer Hans Milch geboren. Es ist schön, es ist eine schöne Fügung der Vorsehung, dass wir diese Glaubensveranstaltung hier genau an seinem Geburtstag feiern oder begehen dürfen. Ohne Pfarrer Milch wären wir nicht hier, natürlich nicht. Wir hätten nicht seinen Geburtstag zu feiern. Ohne Pfarrer Milch gäbe es auch nicht die Kapelle St. Athanasius an der Schulstraße in Hartesheim, ebenso wenig die dortige Gemeinde. Ohne Pfarrer Milch würde unsere Priesterbruderschaft St. Pius X. wohl auch nicht hier in Hattersheim wirken. Ohne Pfarrer Milch wäre vieles anders. Aber nicht bloß dieser historische Zusammenhang mit dem, was wir jetzt hier heute tun, ist wichtig, sondern seine Person. Er ist einer dieser Priester, von dem es im Evangelium heißt, dass Gott ihnen sagen wird: Wohlan, du guter und getreuer Knecht, weil du über weniges getreu gewesen, will ich dich über vieles setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es ist angemessen, dass wir uns einigen Aspekten zuwenden, die ihn prägten, die für ihn charakteristisch waren. Ich denke, dass wir am Nachmittag noch deutlich mehr von solchen Aspekten, deutlich mehr über Pfarrer Milch erfahren werden. Ich habe einfach einige herausgegriffen, von denen ich denke, dass wir viel mitnehmen können daraus und von denen offensichtlich Pfarrer Milch ein Vorbild ist und uns etwas zu sagen hat. Er war mit Leib und Seele Priester. Gott stand im Mittelpunkt seines Lebens. Die ganz persönliche Liebe Gottes zu uns faszinierte ihn. Die Liebe Gottes zu uns um unseretwillen. Er sagte: Gott liebt dich, weil du es bist. Liebst du auch ihn, weil er es ist? Das ist die Schicksalsfrage. Letztlich war sein ganzes Wirken von dieser Frage geprägt. Er ist von Gott geliebt. Wie liebt er Gott? Die Menschen sind von Gott geliebt. Wie lieben sie Gott? Ein erster Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist, dass er ein Priester war, der von der Wahrheit ergriffen war. Er war von der Wahrheit ergriffen. Er hat verstanden, die Wahrheit ist nicht zeitbedingt, wie man es uns heute weismachen will. Selbstverständlich gibt es Wahrheiten, die zeitbedingt sind, das wissen wir alle. Die Aussage, morgen ist das Wetter schön, und übermorgen regnet es, die ist sehr zeitbedingt. Wir wissen heute noch nicht mal sicher, ob sie stimmt, ob diese Aussage stimmt. Es gibt Dinge, die sind dem Wandel unterworfen, aber es gibt Dinge, die sind nicht dem Wandel unterworfen. Es gibt Dinge, die sind nicht der Beliebigkeit anheimgegeben. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit gesagt werden muss, wofür man in der heutigen Zeit sogar nicht nur erstaunen, manchmal sogar Kopfschütteln erntet. Es gibt Wahrheiten, die bleiben. Die sind heute so, sie waren gestern so, sie waren vor 1000 Jahren so, sie werden aber auch in 1000 Jahren noch genau dieselben sein. Dazu gehören die logischen Wahrheiten, die Wahrheiten der Mathematik beispielsweise. 4 + 4 = 8. Und wenn jemand sagt, dass es nicht 8, sondern etwas anderes ergibt, dann irrt er. Sonst dürften die Lehrer auch nicht es als Fehler rechnen, wenn ein Schüler schreibt 8 plus 8 gleich 9. Die Wahrheiten in der Physik, sie bleiben die gleichen. Die Anziehungskraft der Erde, das Gravitationsgesetz, es bleibt. Egal, was die Menschen machen. Aber sie erleben heute Lehrer, die sagen, das sei bloß Erfahrungswert. Das sei einfach das, was man bisher gemessen habe, ausgedrückt in ein Gesetz. Da fängt es schon an. In der Biologie gibt es ganz klare Bestimmungen, was männlich oder was weiblich ist. Das hängt zusammen mit den Chromosomen, die sich da zusammensetzen, wenn sich ein Mensch oder ein Lebewesen bildet. Heute sagt man ja, das sei nicht das Maßgebende. Das könne jeder selber entscheiden, ob er Mann oder Frau oder auch etwas Zusätzliches sei. Die geistigen Wahrheiten, die bleiben. Die bleiben, die sind noch fester als die bloß weltlichen Wahrheiten, die naturwissenschaftlichen. Beispielsweise das Gesetz von der zureichenden Ursache. Es kann nichts entstehen, ohne dass es auch einen Grund für seine Entstehung gibt. Oder der Widerspruchssatz. Es kann eine Aussage nicht zugleich und in gleicher Hinsicht wahr und falsch sein. Es kann nicht etwas und das Gegenteil gleichzeitig richtig sein. Das geht nicht. Oder sonst wäre eine Aussage in anderer Hinsicht vielleicht, aber das sind Dinge, die bestehen. Und wenn es heißt, Jesus war Gottes Sohn, dann geht es nicht um eine philosophische, sondern um eine Glaubenswahrheit. Aber wenn Jesus vor 2000 Jahren Gottes Sohn war, dann ist er es auch jetzt und er wird es auch in Zukunft sein. Oder man müsste sagen, er war es nie. Und das ist nebenbei gesagt ja auch das Resultat, bei dem die meisten von den modernen Denkern ankommen. Pfarrer Milch war von der Wahrheit ergriffen. Er hat verstanden, dass die Wahrheit uns erleuchtet. Und dass die Wahrheit nicht in der Zeit sich wandelt. Er sagte, die Wahrheit in der Zeit wandelt Zeit und Raum zu Lichter gottmenschlicher Höhe. Die Zeit in der Wahrheit zerfrisst und zersetzt die Wahrheit. Die Zeit richtet sich nach der Wahrheit, nicht umgekehrt. Wenn es um den Glauben geht, da haben wir die Sicherheit, das stimmt, was wir glauben. Jesus hat nicht nur behauptet, er sei Gottes Sohn, er hat auch einen Beweis geliefert für seine Behauptung. Er hat diesen Beweis angekündigt, seine Auferstehung nämlich. Er hat diese Auferstehung gewirkt und seit seiner Auferstehung wissen wir, Jesus ist Gottes Sohn. Wenn er aber Gottes Sohn ist, dann ist er Gott. Gott kann nicht täuschen und Gott kann nicht betrügen. Also ist, was er sagt, wahr. Wir haben die Wahrheit, das ist nicht Arroganz. Das können wir in aller Demut sagen, weil wir die Wahrheit nicht aus uns haben, sondern von Gott. Pfarrer Milch drückte das so aus: Der katholische Christ weiß, dass ihm gnadenhaft, unverdienterweise die ganze Welt umspannende, ewige, endgültige Wahrheit um seinetwillen als sein herrliches Glück geschenkt ist. Und nun geht er daran, immer tiefer sich einweihen zu lassen in die Wahrheit. Er sucht nicht nach der Wahrheit, sondern er sucht in der Wahrheit. Das ist das Kennzeichen des katholischen, beglückten Christen, der eingebettet ist, gesichert im Ewigen und Endgültigen. Und das ist nicht nur eine nette Beobachtung, das ist ein Auftrag. Denn ein Christ, der sich bloß damit zufrieden gibt, dass er die Wahrheit hat, aber nicht in diese Wahrheit sucht, um immer weiter in diese Wahrheit hineinzukommen, sie immer besser kennenzulernen, der wird irgendwann vielleicht sogar dessen, was er hat, überdrüssig. Es ist ein Schutz für uns selber, wenn wir uns nicht damit begnügen, die Wahrheit zu kennen, sondern wenn wir tatsächlich, wie Pfarrer Milch es sagt, in der Wahrheit suchen, wenn wir immer weiter in diese Wahrheit eindringen. Pfarrer Milch war zweitens ein Priester, der ganz von seinem Priestertum und von der Messe ergriffen war. Höheres Glück gibt es nicht auf Erden, als dies, ein Priester zu sein. Kein Präsidentenamt und keine Kaiserkrone kann ersetzen die Hoheit und Herrlichkeit, die mit dem Priestertum gegeben ist. Das ist ein Zitat von Pfarrer Milch. Er hat es verstanden, dass der Priester da ist für Gott, dass sich aber Gott auch dem Priester gnadenhaft und im Sakrament sogar leibhaftig in seine Hände gibt. Die Messe, die Wiedervergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi, war für Pfarrer Milch das Höchste der Geschehen. Ein Geschehen, das keinerlei Banalität duldete. Ein Geschehen, worin der Hauptzweck des Priesters besteht. So sagt er, die Berufung zum Priestertum tut sich zunächst kund in dem brennenden Verlangen, das heilige Opfer des Gottmenschen zu vollziehen. Und weil die Messe das Opfer des Gottmenschen ist, deswegen muss sie mit Ehrfurcht behandelt werden. Pfarrer Milch sagte, zum heiligen Opfergeschehen der Messe gehört wesenhaft die sichtbare Gebärde der Ehrfurcht, in der sich der Glanz des Himmlischen widerspiegelt. Das sind keine äußerlichen Unerheblichkeiten, sondern substanziell notwendige, ewige Elemente. Und deswegen folgte von alleine daraus, dass Pfarrer Milch mit dem Novus Ordo Missae, mit der neuen Messordnung, seine Schwierigkeiten hatte. Denn gerade diese Klarheit, dieses Bestehen auf Ehrfurcht und auf Ehrfurcht gebietenden und auch Ehrfurcht ausdrückenden Gesten wie den vielen Kniebeugen und Verneigungen, der Stille des Kanons, des Zugewandtseins zu Gott und Abgewandtseins von den Gläubigen, gerade diese Elemente drücken die Heiligkeit der Messe aus. Und gerade diese Elemente vermisste er im Novus Ordo. Für ihn war das ein Unding. Und auch dieses Gemeinschaftsgetue, dass der Priester und die Gläubigen zusammen jetzt da die Eucharistie feiern, es lag ihm gar nicht. Er sagt oder schrieb, wer behauptet, die Heilige Messe sei ein Gemeinschaftsgeschehen, ein Ereignis miteinander, ist nicht mehr katholisch. Das Miteinander ist vollkommen ausgeschaltet. Es gibt nur ihn, Gott und dich, wie der heilige Augustinus sagt. Gott und die Seele, sonst nichts. Und er wehrte sich dagegen, dass man ihm sagt, ja, aber diese neue Messe, die ist doch auch gültig. Ja, er ging so weit zu sagen, gerade weil sie auch gültig ist, ist es umso schlimmer, wenn nicht die Ehrfurcht und die Ehrfurcht Gott gegenüber gewahrt bleibt. Gerade weil die neue Messe auch gültig ist, kann sie nicht so gefeiert werden, wie sie gefeiert wird. Deswegen muss diese Ehrfurcht vor Gott zum Tragen kommen. Er schloss seine Stellungnahme dazu mit dem Satz: Nur das Gültige kann entehrt werden, niemals das Ungültige. Und deswegen sagte er, vor der Zelebration des neuen Ordo der Messe gibt es nur ein Gebot, Halt, kein Eintritt, unrein. Diese ganzen Umwälzungen, die in den 60er Jahren begangen und weitergingen und sich immer schneller drehten, diese ganzen Umwälzungen waren die Quelle größter Sorge, größten Leidens für Pfarrer Milch. Sie waren grauenhaft für ihn. Das führte dazu, dass er mit anderen zuerst die Bewegung für Papst und Kirche gründete, dann die Gebets- und Sühnegemeinschaft Spes Unica, um eben für dieses Unrecht auch zu sühnen, um wieder zu beten. Und die beiden Bewegungen mündeten ja schließlich in der Actio Spes Unica. Er war in dieser schwierigen Situation, dass er sah, wie irgendetwas zuerst und dann immer mehr aus dem Ruder lief. Es war nicht mehr, wie es sein sollte. Der Glaube wurde an den Rand gedrängt, wurde verdrängt, wurde verwässert. Ideen von Menschen kamen und verdrängten das, was vorher wesentlich war. Und so kam für ihn, gerade weil er so kirchlich gesinnt war, der Moment, wo er sich gewissen kirchlichen Autoritäten entgegenstellen musste. Wo er zuerst einmal gemacht hat, was richtig war, und als das zu Konfrontationen führte, dieser Konfrontation nicht aus dem Weg gegangen ist. Er kam zum Punkt, wo er, um seinem Auftrag gehorsam zu sein, den kirchlichen Autoritäten nicht mehr gehorsam sein konnte. Als neulich, vor nicht allzu langer Zeit, Papst Franziskus zweimal Dekrete erlassen hat, die den Gebrauch der alten Messe, der tridentinischen Messe, sehr stark einschränkten, zurückdrängte, da gab es einen Kommentator, der gesagt hat, jetzt ist der Moment gekommen, wo die konservativen Katholiken in der Welt und auch die konservativen Gemeinschaften ihren Lefebvre-Moment brauchen. Damit meinte er den Moment, wo man sagen muss, um des Gehorsams willen, den ich gelobt habe, muss ich jetzt formell ungehorsam sein. Ich habe Gehorsam gelobt, Gott, der Kirche. Ich will den Glauben bewahren, ich will die Messe bewahren. Deswegen setze ich mich dem entgegen, was mir das alles rauben will. Auch wenn es eine kirchliche Autorität ist, auch wenn es der Bischof ist, auch wenn es der Papst ist. Diesen Moment, diesen Lefebvre-Moment, wie dieser Kommentator ihn nannte, hat Pfarrer Milch nicht erst unter Papst Franziskus gehabt, er hat Papst Franziskus gar nicht erlebt, er hat ihn ganz am Anfang schon gehabt. Schon in den 70er Jahren kam er zum Schluss, ich kann nicht anders als weitermachen, was ich tue, um zu bewahren, was ich bin, um zu bewahren, was ich habe. Es ist für uns, schrieb er, es ist für uns die Stunde des absoluten Gehorsams gegenüber dem einzigen Souverän, der absoluten Gehorsam beanspruchen darf, den ewigen Wahrheitsinhalten und Geheimnissen der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Diesem Gehorsam muss jeder andere Gehorsam, wenn es Not tut, geopfert werden. Um des höchsten Gutes willen, der Treue Gott und dem Glauben gegenüber, muss man, wenn es nötig ist, sich über Vorschriften der Stellvertreter Christi auf Erden hinwegsetzen. Man soll nicht ungehorsam sein, selbstverständlich nicht, aber vor allem muss man Gott gehorchen. Und so kam Pfarrer Milch dazu, dass es sich ganz bewusst und nicht im Geheimen, sondern öffentlich und klar hinter Erzbischof Lefebvre gestellt hat. Er schrieb, wir bekennen uns bedingungslos zu Weg und Wort des hochwürdigsten Herrn Erzbischofs Marcel Lefebvre. In ihm und seinem Werk, in dem von ihm geweihten Priestern, grüßen wir die mächtige Hoffnung und Verheißung der von uns allen heiß ersehnten großen Wende. Oase des katholischen und Inbegriff des Weiterlebens und Weiterwirkens unserer Heiligen Kirche. In ihrem wahren Wesen über die furchtbare Phase der Verfälschung hinweg, in der wir leben. Sein, Erzbischof Lefebvres Werk und Wille ist uns allen das Befreiende, dennoch Kern und Garantie katholischer Kontinuität, Fels in der Brandung. Wir sind ihm verschworen. Diese Stellungnahme hat letztlich zum Bruch mit dem Bistum geführt. Diese klare Stellungnahme für Erzbischof Lefebvre hat ihn, wenn man so sagen darf, den Kopf gekostet, den Kopf als Pfarrer von Hattersheim. Man hat ihn abgesetzt. Er hat nicht irgendein Verbrechen begangen. Er hat nicht irgendeine Missetat begangen. Er ist nie verurteilt worden für irgendwelche Schandtaten. Er hat bloß an dem festgehalten, was immer war. Und es kam schließlich so weit, dass im Schulweg diese kleine provisorische Kapelle erbaut wurde. Pfarrer Milch hätte sich's nicht denken lassen, nicht denken können, dass 50 Jahre später fast immer noch die Kirchenkrise so besteht. Er hatte die Wende schneller erwartet. An uns ist es, weiter diese Treue zu wahren, unbeirrt festzuhalten am Überkommenen. Und als diese kleine Kapelle eingeweiht worden ist, war Pfarrer Milch in der Lage, folgende Worte zu sagen. Das ist gewagt, aber er hat es gesagt. Hattersheim, so dürfen wir getrost und kühn in Anlehnung auf das Bethlehem, in Anlehnung auf an das auf Bethlehem bezogene Prophetenwort sagen. Hattersheim, du bist keineswegs die geringste unter den kleinen Städten Europas. Denn in dir hat sich aufgerichtet als heiliges Zeichen der ewigen katholischen Wahrheit ein Kirchlein, innen durchstrahlt vom Glanze des Himmlischen, innig wie der Stall von Bethlehem, von dem Herrscharen der Engel umgeben wie dieser, ein Ort des schauererregenden Mysteriums wie Tabor, Mitte der Welt wie Kalvaria, eine heilige Stätte, in der jeder jeweils neu die Geburt und Bestätigung seiner einmaligen und ewigen Berufung, Bedeutung und Berufung erfährt, angesichts des menschgewordenen und geopferten Sohnes, Gottsohnes, der da im Tabernakel weilt. Was für Worte! Gleichzeitig der Stall von Bethlehem, der Tabor und Golgotha. Und letztlich haben wir hier dasselbe. Egal wo, wenn auch unter ärmlichen Umständen die Messe gefeiert wird, wir haben dieselbe Situation. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, der mich beeindruckt an Pfarrer Milch und den ich mitgeben möchte, auch Ihnen auf Ihren Weg. Die Verantwortung für das, was man bekommen hat. Es gab nicht viele Pfarrer im 20. Jahrhundert in Deutschland, die so sehr verstanden haben, wie Pfarrer Milch es verstanden hat, dass die Schätze, die einem anvertraut wurden, auch einen Auftrag darstellen. Wir haben die Schätze, die wir bekommen haben, nicht bloß für uns. Das wäre egoistisch. Das würde passen zum heutigen individualistischen Zeitalter, wo jeder schaut, dass es für ihn stimmt und die anderen einem egal sind. Was wir bekommen haben, gibt uns einen Auftrag, und zwar einen doppelten. Zuerst einmal das Bewahren dessen, was wir bekommen haben, das uns selber aneignen und für uns bewahren und dann das Weitergeben, das Ausstrahlen lassen. Wir sind doch von Christus bestimmt, Licht der Welt zu sein. Und Christus sagt, man soll das Licht nicht unter einen Scheffel stellen, sondern auf einen Leuchter, damit es leuchte und gesehen werde. Pfarrer Milch hat es getan. Er wurde angegriffen dafür. Es hat ihn einiges gekostet. Er hat es getan. Er war Licht auf dem Leuchter, auch wenn man versucht hat, diesen Leuchter auszublasen und mit Schmutz zu bewerfen. Er war es. Er hat diesen Auftrag erfüllt. Er hat sich selber das Überkommene bewahrt und hat es weitergegeben. Und das ist für uns genauso wichtig. Nicht jeder hat die gleiche Stellung in der Gesellschaft, in der Kirche. Nicht jeder ist ein Pfarrer, der auf die Kanzel steigt und predigt. Aber selbst das Bekommene umzusetzen und wie es geht und wo es geht, weiterzugeben, das ist unser Auftrag. Pfarrer Milch sagte, wenn der Herr mich einst fragt, ich habe dir die Gnade geschenkt, die katholische Wahrheit zu erkennen. Warum hast du geschwiegen, als es an deiner Stimme lag, dem Verbrechen zu wehren und die Krankheit zu bezeichnen, dass sie beseitigt werden könnte? Ich liebe, weiß Gott, nicht den Kampf, aber wehe mir, wenn ich nicht kämpfe. Pfarrer Milch war nicht eine Person, die das Kämpfen liebte. Einer, der von seinem Naturell aus mit dem Kopf durch die Wand geht. Er liebte es vielmehr, zu beschauen, zu staunen an den Wahrheiten. Aber er musste kämpfen. Und so ist es auch für uns. Auch wenn wir nicht unbedingt uns stark fühlen, auch wenn wir manchmal vielleicht verzagt sind, haben wir den Mut, einfach katholisch zu sein. Katholisch zu sein in unserem Umfeld. Vielleicht ist es nicht unsere Sache, auf dem Dorfplatz zu predigen, ja. Aber unser katholisches Leben zu leben, auch wenn andere vielleicht spotten. Und uns nicht abhalten lassen durch diesen Spott und auch nicht durch Gedanken, die andere vielleicht über uns haben könnten. Mutig seinen Weg gehen. Glauben Sie mir, mit diesem Zitat möchte ich schließen. Denn dieses Zitat von Pfarrer Milch drückt für ihn, auf sich bezogen, aus, was wir auch auf uns beziehen sollen und was wir mitnehmen sollen. Glauben Sie mir, meine Freunde, dass ich am liebsten mich solchen beseligen Betrachtungen hingeben würde. Denn meiner Natur liegt es sehr viel mehr zu staunen, aufzuschauen, große Menschen zu bewundern und von hohen Sphären zu schwärmen, als zu kämpfen. Aber ich bin nicht beurlaubt, in mein Element zurückzukehren. Ich darf dem Kampfe nicht entsagen. Ich muss, ob gelegen oder ungelegen, ob beliebt oder unbeliebt, immer wieder in meinen Auftrag steigen, das Licht von der Finsternis abzugrenzen, damit die Menschen nicht auf den Gedanken kommen, die Finsternis für das Licht zu halten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.